Ja, vielen Dank, dass ihr uns zum Singen und Beten gebracht habt. In einer kleinen Predigtreihe möchten Pastorin Tamara Schenk und ich einige Themen um das Feld Gottesdienst bedenken. Also auch das mal reflektieren, was wir hier Sonntag für Sonntag miteinander tun und den meisten von uns recht wichtig ist, sonst wärt ihr nicht da. Aber wir wollen natürlich auch einen Bezug zum Leben herstellen. Was hat das, was wir hier im Gottesdienst feiern, mit dem zu tun, was so Montag bis Samstag bei uns abläuft? Heute geht es um das Schwerpunktthema Gemeinschaft. Das Wesen der Gemeinde ist Gemeinschaft. Man kann sogar sagen, das Wesen unseres Glaubens ist Gemeinschaft, denn es gibt ihn nicht nur einzeln, es gibt ihn nur in Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, wie wird die bei uns gelebt? Zuallererst in Kleingruppen, in Hauskreisen, Mitarbeiterkreisen, vielleicht auch Zweierschaften sowie Gebetspartnerschaften. Hier schlägt wirklich das Herz der Gemeinde. Und wer sowas nicht mehr oder noch nicht erlebt, der ist noch nicht wirklich in der Gemeinschaft angekommen. Aber auch als große Gemeinde, als gesamte Gemeinde erleben wir so etwas wie Gemeinschaft, auch wenn es sich ein bisschen anders anfühlt als in der kleinen Gruppe. Gemeinschaft im Haus Gottes möchte ich das mal nennen. Und wir haben ja im Psalm 84 in der schönen Übertragung, die Ruth gefunden hat, gehört, wie begeistert da vom Haus Gottes gesprochen wird. Da dann schon vom Tempel auf die Kirche übertragen, ursprünglich im Psalm natürlich auf den Tempel bezogen. Das altmodische Lutherdeutsch klingt da nochmal ein bisschen anders an. Auch die Sehnsucht aber von dem Haus Gottes kommt da auch schön rüber. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach deinen Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Herr Zebaoth heißt einfach Herr der Heerscharen, ist mein Gott. Wir haben ja jetzt heute keine Vorhöfe mehr in der Gemeinde, die gehören ja zum Tempel in Jerusalem. Aber wir haben hier auch so ein Haus und das ist schon was Schönes. Es ist gut, einen Ort zu haben, wo vieles darauf ausgerichtet ist, dass wir eben gemeinsam Gott loben und uns an ihm freuen und an ihm ausrichten können. Mit anderen Christen zusammen, mit denen wir uns tief verbunden fühlen. Von Gott zu singen, für Gott zu singen, Musik machen, so richtig von innen heraus. Für mich persönlich gibt es wenig, was dem gleichkommt. Dem Psalmdichter geht es offensichtlich so ähnlich. Und offensichtlich ist auch für ihn das eine geistliche Sache. Er spricht von Freude, aber jetzt nicht nur so abgehoben, sondern auch für Leib und Seele. Wahrscheinlich dachte er damals an das gute Festessen im Tempel. Wenn früher geopfert wurde, dann wurde ja nur ein kleiner Teil des Tieres als Opfer verbrannt. Der Rest wurde in einem großen Festessen verzehrt. Viele gute Stücke wurden da gegessen. Insofern das gemeinsame Mittagessen hier im Haus hat eine gute Tradition. Ja, gutes Essen, fröhliche Gemeinschaft, wichtige Bestandteile des Feierns im Haus Gottes. Von daher war das Interview heute der Punkt aufs I. Ist in Mainz ja auch eine gute Tradition. Und da haben Mitarbeiterinnen eben wie Ingrid Schnabel und ihr Team große Verdienste. Wir sagen ja heute, gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Und der Mainzer ergänzt und gutes Trinken. Aber als Neu-Mainzer, muss ich sagen, verstehe ich das auch nur teilweise. Denn zumindest das Essen, wohl auch das Trinken, hält ja den Leib nicht zusammen. Ne? Das geht ja eher... Aber wie man es vielleicht ausdrücken könnte, gemeinsames Essen hält die Gemeinschaft zusammen, ja? Schafft Begegnungsmöglichkeiten. Manches gute Gespräch wäre ohne Essen oder die Tasse Kaffee in der Hand ja nicht zustande gekommen. Und deshalb ist auch das Kirchcafé ein wichtiger Kirchencafé, sagt er hier, ne? Ein wichtiger Bestandteil unseres Gottesdienstes. Das möchte ich den Mitarbeitenden, die das managen, mal sagen. Ohne diese Einrichtung wäre der Gottesdienst nicht dasselbe. Es gehört dazu, und zwar zum Gottesdienst, das ist nicht etwa danach. Es gehört zum Gottesdienst, dass wir uns begegnen, austauschen, Beziehungen aufbauen und vertiefen. Und der Gottesdienst endet eben nicht mit dem Segen, sondern mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Das ist doch nicht übel. Und wenn ihr das genießt, dank doch mal einfach den Mitarbeitenden dafür, die das so regelmäßig machen. Jedenfalls der Psalmdichter genießt die Freude an Gott mit Leib und Seele. Aber das Haus Gottes bedeutet ja dann noch mehr. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Das Haus Gottes ist ihm also im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Zuhause geworden. Hier fühlt er sich sicher, gut aufgehoben. Häufiger schon habe ich Gruppen und Schulklassen durch baptistische Gemeindehäuser geführt, je nachdem, wo ich gerade war. Sie sehen sich das Haus an, sie staunen immer über die große Küche, das ist ja so bei Baptistengemeinden, und natürlich über das Taufbecken, das finden die meisten cool. Ja? Wer träumt nicht von einem Haus mit Pool? Wir haben's. Insgesamt nehmen sie wahr, sie betreten hier ja jetzt nicht nur so einen hochheiligen Raum, wo man dann den Hut aufnimmt und sich so ein bisschen wegduckt, sondern sie betreten ein Zuhause. Und ich finde es auch schön, wenn ich merke, dass Kinder sich hier im Haus wohlfühlen, wenn sie hier rumtoben, dass man die Mikros in Sicherheit bringen muss. Also sorry, es ist ja dann euer Job. Oder wenn die Jugendgruppe 24/7, warum heißen die eigentlich so, weil sie ja rund um die Uhr Christen sein wollen, aber wenn sie hier auch eine Woche des gemeinsamen Lebens haben. Hier zu übernachten bedeutet, es wird immer vertrauter, in diesem Haus zu leben. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal unserer älteren Generation ein herzliches Dankeschön sagen. Dankeschön, dass ihr das so geplant habt und danke für alle finanziellen Opfer und alle Auseinandersetzungen und Stress, den ihr durchgestanden habt, um das hier möglich zu machen, um dass wir heute dieses Haus so nutzen können. Das liegt ja an euch. Und allen, die heute alle Anstrengungen übernehmen, es in Ordnung zu halten, drinnen und draußen. Meine Güte, gibt das viel zu reparieren. Ich sehe jede Woche was. Oder zu helfen. Oder ökologischer zu werden, dass die Schöpfung besser bewahrt wird, auch bei uns da draußen. Danke euch, ihr treuen Helferinnen und Helfer. Sich in der Gemeinde zu Hause zu fühlen, meint ein Gefühl der Geborgenheit, auch ein Gefühl der Verantwortung, wir kümmern uns darum. Auf jeden Fall aber soll es ein angstfreier und sicherer Raum sein, sonst ist es kein Zuhause. Ich wünsche mir sehr, dass der Gottesdienst und das, was vorher und nachher hier in den Räumen geschieht, das ausstrahlt. Gemeinschaft, Kommunikation, Zuhause sein. Und mein Wunsch ist, schaut euch das doch mal an, was ihr so sagt und was ihr auch so tut vor und nach den Gottesdiensten. Schaut es mal daraufhin an, ob es dieser Gemeinschaft auch gerecht wird, ob es wirklich aufbauend ist, also konstruktiv oder eigentlich nicht an diesen Ort gehört. Natürlich gibt es das andere, das zerstörende, niederdrückende, krankmachende, das die Gemeinschaft zersetzende Verhalten. Wie gut, wenn wir das wahrnehmen und umkehren. So ganz neu den Wert und die Tiefe von Gemeinschaft erfahren. Dann erleben wir auch dieses Zuhause. Treten wir noch mal einen Schritt zurück. Wenn wir hier Gottesdienst feiern, Gottesdienste werden, wie gesagt, unser Thema sein, gibt es jede Menge Erwartungen daran. Es geht natürlich nicht nur um Gemeinschaft, völlig klar. Es geht sehr viele unterschiedliche Erwartungen. Wer schon mal darüber nachgedacht hat, weiß, es wird auch nicht möglich sein, alle Erwartungen, die so für Sonntag, Sonntag für Sonntag hier im Raum so zusammenkommen, zu erfüllen. Wenn Karel Communicatio kommt, dann freut er sich auf gute Gespräche und das Miteinander von Christen, Christinnen und Gästen. Trude Trostlos erwartet vom Sonntagmorgen eine tröstende, aufrichtende Botschaft. Paula Power wünscht sich einen kraftvollen Lobpreis, wo sie innerlich abheben kann, wo sie Gott so richtig spürt. Tony Tini will Freunde treffen und er freut sich, wenn er auch mal in seiner Sprache von Gott hört, auch mit der Musik, die ihn anspricht, gerne auch mal ein bisschen lauter. Rudi Rüstig liebt dagegen hingebungsvolle Heilslieder. Sie machen erst den Gottesdienst zu einem wahren Erlebnis. Laurentia Liturgica sucht den Raum der Stille, der Begegnung mit dem heiligen Gott, der so ganz anders ist, so unendlich, heilig, tief und weit. Guido Gast ist angesprochen von der Lebendigkeit des Glaubens hier. Aber er ist auch etwas verwirrt. Er will erst mal verstehen, was hier eigentlich passiert. Theologo hingegen ist mehr rational geprägt. Er erwartet theologisch Tiefgehendes, bitte etwas zum Nachdenken. Ich möchte mehr von Gott erkennen. Egon Euangelion will das einfache Evangelium hören, sodass sich jeder Mensch bekehrt. Leo Leiter hat den Gottesdienst als wichtigsten, ja einzigen Treffpunkt der ganzen Gemeinde vor Augen und er möchte, dass hier drei Dinge vermittelt werden. Erstens Vision, zweitens Vision, drittens Vision. Mani Meditatio sucht einen Raum, in dem er einfach nur vor Gott sein darf. Ich bin sicher, euch fallen noch weitere Ansprüche ein, die so an den Gottesdienst gestellt werden. Alle natürlich höchst berechtigt, ja? Alle höchst berechtigt. Nur sind natürlich Enttäuschungen vorprogrammiert, denn den umfassenden Supergottesdienst, der das alles kann und möglichst gleichzeitig, den gibt es natürlich nicht. Gott sei Dank gibt es heute Abend noch Durchatmen. Da kriegt ihr was, was es heute Morgen so nicht gibt. Ich glaube, die profitieren am meisten vom Gottesdienst, die in jedem Gottesdienst einfach das suchen und weiterhelfen, was ihnen weiterhilft. Hey, wenn du dich über irgendwas im Gottesdienst geärgert hast, du bist jetzt schon mal da. Guck doch mal, ob du was findest, was dir hilft. Wer so positiv in den Gottesdienst geht, der wird mit Sicherheit auch am meisten davon profitieren. Ich habe jetzt auch nur von unseren Erwartungen an den Gottesdienst gesprochen, das habt ihr sicher gemerkt. Das ist auch eine wichtige Schiene und der Bibeltext legt das auch nahe. Aber vielleicht kann man mal einen Moment auch andersrum denken. Was sind denn Gottes Erwartungen an so einen Gottesdienst? Ich möchte das mal grafisch veranschaulichen. Das heißt, euch eigentlich nur so vors innere Auge malen. Wenn wir da oben Gott haben, und da bin ich irgendwo, und da ist der Mitmensch. Dann fangen wir mal damit an, dass Gott uns dient. Es gibt also so einen Pfeil, der von oben nach unten führt. Wir kommen in den Gottesdienst, wir spüren, dass er uns anspricht, dass er uns aufbaut. Zum Zweiten, wir dienen Gott. Ehrlich gesagt, so viel können wir ihm ja gar nicht bringen. Aber immerhin, wir loben ihn. Wir loben ihn sogar, wenn wir seine Hilfe annehmen. Das empfindet er nämlich als Lob. Und dann lebt Christus unter uns. Blickt man in die Bibel, wird überdeutlich, wie Gott uns dienen will. Und es wird wenig davon gesprochen, wie wir Gott im Gottesdienst dienen sollen. Es wird von Versöhnungs- und Dankopfer gesprochen. Die spielen aber im neuen Bund jetzt keine Rolle mehr. Also wir opfern ja hier nichts mehr auf dem Altar, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Immerhin könnten wir den Lobpreis so verstehen. Wir singen es nicht einfach nur für uns, sondern wir singen es für Gott. Und dann sagt Paulus, und das ist das Dritte, auch sehr deutlich, dient einander. Dient einander auch im Gottesdienst. Und wenn ihr mal nachlesen wollt, im 1. Korintherbrief Kapitel 14 gibt es dafür ausführliche Anweisungen für den Gebrauch von Gaben im Gottesdienst. Und er wiederholt sich darin zu sagen, wozu, also zu welchem Zweck Gaben im Gottesdienst eingesetzt werden sollen. Ich habe es mal rausgeschrieben, nur aus diesem Text. Die Gemeinde soll aufgebaut werden, ermutigt, getröstet. Der Gemeinde soll gedient werden, jeder soll etwas davon haben. Es soll den Brüdern und Schwestern dienen, es soll dem Aufbau der Gemeinde dienen. Die anderen sollen in ihrem Glauben gefördert werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt denen, die noch nicht lange glauben oder die noch gar nicht glauben. Sie sollen durch den Einsatz von Gaben im Gottesdienst angesprochen werden. Sie sollen zum Glauben finden. Sie sollen am Ende erkennen, Gott ist mitten unter uns. Und nochmal betont Paulus, alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. So, jetzt mal alles aus einem Kapitel. Das ist an Klarheit nicht zu überbieten. Wir haben also diese Orientierung, dass Gott uns dient, ein ganz starker Pfeil, und wir dienen ihn, indem wir ihm loben, und wir dienen einander. Diese Gemeinschaftsorientierung. Wer den Gottesdienst nur für sich erlebt und betrachtet, der sieht zu wenig, der erlebt zu wenig. Es geht auch darum, dass der, die andere aufgebaut wird. Durch das, was ich im Gottesdienst singe und tue oder auch mal lasse, davor und danach. Die Chance ist am größten, dass ich selbst aufgebaut und gesegnet werde, wenn ich die anderen mit im Blick habe, dass sie es auch werden. Ganz richtig, wie du mitbetest, mitsingst, mitgehst innerlich, ist nicht nur für dich und dein Herz wichtig, sondern auch für die anderen. Wie ich es manchmal in Gemeinden erlebe, 100 Individuen kommen in den Gottesdienst, erleben ihn, gehen wieder, ohne groß Kontakt miteinander aufzunehmen, sei es im Singen, im Beten, sei es danach. Das ist kein Gottesdienst. Aber wir sind hier 2-3 Stunden in diesem Setting zusammen, sonntags, heute mal ein bisschen länger, aber naja, der Alltag ist länger. Wie ist Gottesdienst und Gemeinschaft im Alltag verbunden? Ich denke, unsere Gemeinschaft im Alltag hat direkte Konsequenzen für unseren Gottesdienst. Ein Stück weit auch umgekehrt. Ich lese dazu mal aus dem Prophetenwort Amos und jetzt setzt euch gut hin, lehnt euch an. Das ist ein Text, der kommt mit Wucht. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfer mal schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Harfengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollten das Land erfüllen, wie ein Strom, der nie austrocknet. Rums. Jesus spitzt das übrigens nochmal zu. Ne? Der sagt dann in Matthäus 5, wenn du zum Altar gehst und Gott deine Gabe bringst und dort fällt dir ein, dass dein Bruder und deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lasse deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus, danach komm und bring Gott dein Opfer. Es ist klar. Mit anderen Worten, wer schöne Gottesdienste feiern will, muss gleichzeitig die Beziehungen in Ordnung bringen und für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist schwerer als gedacht. Nur mal ein Zitat aus der letzten Woche dazu. Wie ihr wisst, war ja ein größeres Team, 13 Leute aus der Gemeinde unterwegs beim Willow Creek Kongress, ein großer Kongress für christliche Führungskräfte. Ein Satz daraus von Andreas Boppard, Leiter der christlichen Organisation Campus für Christus. Er sagt, viele Christen und Gemeinden erliegen zwei großen Irrtümern. Erstens, um einander zu lieben, müssen wir gleich glauben. Zweitens, wenn wir nicht gleich glauben, müssen wir einander bekämpfen. Es verletzt Gott, wenn Menschen mit erklärter Unversöhnlichkeit unverdrossen Gottesdienste besuchen. Nun muss man genau hinsehen. Jesus sagt nicht, wer Streit hat, darf nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Das ja nicht. Er sagt, wer Streit hat und in den Gottesdienst gehen will, ist verpflichtet, ihn anzugehen, nach seinen Kräften beizulegen. Und das bedeutet nicht, gar nicht, dass alle einer Meinung sein müssen. Es bedeutet aber, bei mir mit Vergebung anzufangen und mich dann, wenn ich die Kraft dazu habe, wenn ich mich gesammelt habe, auch auf den Weg zu machen. Bereitschaft zur Versöhnung. Ob Versöhnung dann möglich ist, liegt natürlich nicht allein in unserer Hand. Es setzt voraus, dass der andere es auch will. Es setzt auch voraus, dass ich mir einigermaßen sicher bin, nicht gleich wieder so verletzt zu werden. Sonst ist Versöhnung nicht möglich. Aber Vergebung, das liegt an uns. Das ist eine Sache, die klären wir mit unserem Herrn. Warum ist das für den Gottesdienst so wichtig? Ich glaube, uns ist noch nicht ganz klar, womit wir es beim Gottesdienst und überhaupt generell bei Gemeinde überhaupt zu tun haben. Denn Gott ist es ja, der über unsere Beziehungen wacht. Das ist doch nicht nur unser Ding. Wenn wir in unserer Umwelt, etwa am Arbeitsplatz, Mobbing erleben oder mieses Verhalten, ist es schon schwer genug. Viele müssen das hinnehmen, nehmen es hin. Man kann es einige Zeit aushalten. Manche werden krank drüber. Beziehungen werden zerstört. Ich glaube, normal ist das nicht. Meine Erfahrung ist, in der Gemeinde ist es manchmal genauso oder noch schlimmer als am Arbeitsplatz, weil dort Konflikte oft nicht offen ausgetragen werden, sondern hintenrum. Da wird mit vielen drüber geredet, nur mit dem nicht, den es betrifft. Vielleicht merkt ihr es, wie verbreitet das ist, auch bei uns. Und so wird ein Konflikt nicht nur verletzend, er wird auch noch krankmachend. Es gibt natürlich auch noch andere kränkende Strategien, Wir dürfen bei all dem halt nicht vergessen, in der Gemeinde wacht Gott über unsere Beziehungen und er wird solche Strategien nicht dulden. Und das haben Gemeinden schon erlebt, die ihre Vollmacht, also ihre Wirksamkeit verloren haben. Wenn sie nicht umkehren, werden sie irgendwann hässlich und gehen ein. Bei Amos wird von Gerechtigkeit, von fairem Verhalten im Alltag gesprochen. Da geht es um den Beruf, um die Schule, um alle Lebensbereiche und auch um das Große. Wie gut, dass wir heute gebetet haben schon für Situationen, die ja schier unerträglich sind. Wenn man nur an die Grenzen in Syrien, Türkei denkt. Und dann wird besonders die Beziehung zum Bruder und zur Schwester angesprochen. Man kann das ganz wörtlich im Sinne der Familie verstehen. In der Familie ist ja die Sehnsucht nach heiler Gemeinschaft am größten. Deshalb die Verletzung, wenn es nicht gelingt, auch am größten. Und das gilt im übertragenen Sinne natürlich auch für die Gemeinde, weil der Anspruch, weil die Sehnsucht so groß ist, ist die Möglichkeit, sich zu verletzen, so viel größer. Es braucht also noch mehr Aufmerksamkeit, Behutsamkeit und Liebe. Gott sagt hier sehr deutlich, dass die Beziehungen und das Leben im Alltag mindestens so wichtig sind wie der Gottesdienst im Gemeindehaus. Es ist also eng verwoben miteinander. Und dann fünftens Gottesdienst und Dienst für Gott im Alltag. Gerechtigkeit fordert Amos denen ab, die Gottesdienst feiern. Wir haben es gehört mit dieser Wucht. Also mir raubt das jedes Mal den Atem. Mich treibt es auch in die Buße. Und um es klarzustellen, hier steht nicht, dass Gott nichts anderes als ein rechtschaffenes Leben will. So nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Dann geht es schon in Ordnung mit Gott. Sondern Gott sucht die lebendige Beziehung zu uns. Das ist ja sein Ziel, zu uns Menschen. Und diese lebendige Beziehung findet, auch, wenn sie da ist, auch im Gottesdienst ihren Ausdruck. Sie wird da befeuert und unterstützt oder findet ihren Ausdruck. Und dazu gehört untrennbar das Leben im Alltag dazu. Christsein nur am Sonntag geht natürlich nicht. Und Gemeinschaft nur am Sonntag, das geht natürlich auch nicht. Aber es kann die Gemeinschaft in der Woche verändern, verbessern. Jetzt könnte man noch intensiver über praktische Konsequenzen reden, aber dazu gibt es ja Gelegenheit in vielen Haus- und Gesprächskreisen. Dort ist es einfacher, nach Wegen für das persönliche Leben zu suchen, denn jeder hat andere Herausforderungen und Möglichkeiten. Und wer das möchte, ich habe ein paar Zusammenfassungen der Predigt mit ein paar Fragen auch hergestellt, der kann von mir gerne so ein Blatt bekommen, nochmal zur Weiterarbeit. Ich fasse zusammen. Erstens Gemeinschaft im Haus Gottes. Im Haus Gottes, und das heißt auch in der großen Gemeinschaft der Gemeinde, zu Hause zu sein, ist eine wunderschöne Grunderfahrung der Gemeinde im Gottesdienst. Zweitens unsere Erwartungen an den Gottesdienst. Es gibt vielfältige, berechtigte Erwartungen an den Gottesdienst, die aber umfassend nicht erfüllbar sind. Bin ich offen für das Reden Gottes und für andere Menschen, werde ich trotzdem viel vom Gottesdienst profitieren. Drittens, Gottes Erwartungen an den Gottesdienst. Gott möchte uns dienen, wir dienen Gott, wir dienen einander. Viertens, Gottesdienst und Gemeinschaft im Alltag des Gemeindelebens. Der Gottesdienst erfordert die Pflege der Gemeinschaft, auch im Alltag. Die üblichen Kampfstrategien haben keinen Raum oder es wird die Gemeinschaft als Ganzes geschädigt. Fünftens, Gottesdienst und Dienst für Gott im Alltag. Christsein am Sonntag und am Alltag gehören untrennbar zusammen. Und Leute, das ist nichts, was uns bedrücken sollte, weil es ist einfach wunderschön. Das funktioniert doch im Alltag auch besser. Ich schließe mit einem Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernünftige Gottesdienst. Lasst uns ruhig noch einen Moment stehen vorne. Wir haben ein paar Takte Musik, um uns noch vielleicht zu besinnen und auch dieses Bibelwort nochmal zu konzentrieren.